Wir feiern ja 500 Jahre Reformation. Und etwas, was in der Reformation so richtig wichtig geworden ist, sind die verschiedenen Solas oder Soli. Und ich habe mich entschieden, für ein paar Mal am Sonntagmorgen eine kleine Predigtreihe zu machen zu diesen Sola oder zu Soli. Damit ihr aber schon etwas in den Händen habt und euch vielleicht zwischen deinen Gedanken macht, was hat das mit der Predigt zu tun, möchte ich gerne den Martin bitten, dass er Schachteln dort reihen gibt. Nehmt doch alle eins raus und zu einem bestimmten Zeitpunkt merkt ihr dann schon, um was es geht und wo ich raus will. Wir steigen die mit Sola Scriptura, nur die Schrift. Zu der Zeit von Luther hat es eigentlich zwei grosse Missverständnisse gegeben. Das eigentliche Missverständnis war das. Man hat gesagt, das, was die Kirchenväter, und das waren die Leute eigentlich von der Kirchengeschichte, das, was die Kirchenväter und das, was die Päpste sagen, das ist genauso aussagekräftig, genauso wahr und heilig wie ein Text der Bibel. Warum ist das ein Irrtum? Weil alle die Leute, die da auf sind, das sind nur Menschen. Sie haben ein begrenztes Verständnis von dem, wie es Gott meint und was Gott will. Und darum sind sie sicher nicht unfehlbar oder in dem Sinn so verlässlich und so genau, wie es die Bibel ist. Aber ich glaube, es hat etwas Wahres auch dabei, dass wir nämlich auch voneinander und von Leuten, die vor uns gelebt haben, etwas auch lernen können. Aber wenn das über der Bibel steht, oder der Bibel widerspricht, dann, sagt Luther, ist das völlig falsch. Der zweite Irrtum ist der aus einer anderen Ecke gewesen. Die Leute haben nämlich gesagt, der Heilige Geist, der redet direkt zu uns, auch die neuesten Sachen vermittelt er uns, ohne dass wir da irgendeine Schrift oder ein Buch oder die Bibel brauchen. Und das ist genauso falsch. Es ist nicht verkehrt, dass der Heilige Geist immer noch redet, aber wenn es nichts mehr mit der Bibel zu tun hat, abgehoben ist, dann hat es wirklich nichts mit Gott zu tun. Mir ist aufgefallen, dass das nicht bloß zwei Irrtümer gewesen sind aus dem Mittelalter, sondern das findet man bis auf den heutigen Tag. Der Martin Luther, er hat dagegen etwas unternehmen und von ihm stammt das Zitat: Das Wort Gottes, wie es in der Schrift festgehalten ist, das heißt, der Text der Bibel steht über jeder Norm der Kirche, sei diese auch vom Papst oder von einem Konzil proklamiert. Und das ist eigentlich auch die Grundlage von jeder evangelischen Kirche, auch von jeder evangelischen Freikirche, zu der wir uns zählen. Das ist die Grundlage. Das ist auch der Grund, warum in einer evangelischen Kirche aus Wort Gottes einen rechten Raum hat. Wenn ihr vergleicht die Predigtlänge auch noch heute von der katholischen Kirche zu der evangelischen Kirche, merkt ihr, in der evangelischen Kirche ist sie 2 bis 2,5 bis 3 Mal länger. Finde ich spannend. Und in einer Freikirche ist es manchmal 3 bis 4 Mal länger. Ich weiß nicht, ob es immer daran liegt, dass das Wort Gottes so ein Gewicht hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ein Prediger oder eine Predigerin sich nicht kurz fassen kann. Aber das ist der Grund, warum das in der evangelischen Tradition das Wort Gottes Zentrum ist vom Gottesdienst. Und eben, wir haben es mit dem Lobpreis fast halb-halb. Aber das Wort Gottes ist auch bei uns in der Mitte. Allein den Text der Bibel gilt es zu befolgen. Und das stimmt. Lassen wir uns auch in der heutigen Zeit nicht durch irgendetwas in die Irre leiten, tun wir uns als Wort Gottes halten. Wenn das Bibelwort allen zugänglich ist, kann das Wort Gottes den Menschen zum Glauben erwecken. Und da hat der Luther ein Problem gehabt. Beziehungsweise der Luther eigentlich nicht. Er hätte ja eine gute Schulausbildung haben. Er hätte Latinisch können fließend lesen und auch reden. Aber das Problem war, das normale, das gewöhnliche Volk hat Latinisch nicht mehr verstanden. Das war nicht mehr Volkssprache. Und die Bibel, die hat es auch schon gegeben als Übersetzung, aber eben als Übersetzung auf Latinisch, die Vulgata. Aber die hat man nicht mehr verstanden. Das wäre wie wenn ich Chinesisch würde reden heute Morgen. Ich könnte eine wunderbare Predigt halten, aber es würde euch nicht viel bringen. Und da hat man auch im Gottesdienst hat man Latinisch predigt, in dieser gelehrten Sprache. Und die Leute haben das irgendwie angenommen. Aber wirklich verstanden haben sie es nicht. Und keiner, der nicht gelehrt war, hat das Wort Gottes für sich selber studieren können. Und der Luther hat das gewusst. Und er hat auch gewusst, dass wirklich Glauben aus der Verkündigung vom Wort Gottes kommt. Und er ist ja dann darum angegangen und hat eine deutsche Übersetzung gemacht. Dieses Wort Gottes kann weder konfisziert noch kontrolliert werden. Gell? Wenn ich allein weiss, was in der Bibel steht und ihr keine Ahnung habt, einfach weil ich das in meiner gelehrten Sprache lesen kann, dann kann ich euch auch irgendetwas erzählen. Und das Gefährliche ist, wenn ich euch irgendetwas erzählen kann, dann kann ich mir entweder Mühe geben, euch das so gut zu übersetzen, wie es möglich ist, oder ich brauche das für meine Zwecke. Dann kommt eben jeder um in den Himmel, wenn er einen Ablassbrief kauft, wo viel Geld kostet. Und das ist der Weg zum Heil. Wenn ihr keine Ahnung habt, was die Bibel sagt zu dem Thema und ihr Angst habt vor Himmel und Hölle, kann ich euch kontrollieren. Und das ist damals leider auch passiert von den damaligen Kirchen, dass sie das auch ausgenutzt haben. Und man wollte Geld in die eigene Kasse fliessen lassen. Und so hat man die Leute ausgenommen. Und das andere war, dass es jemanden einen Priester gegeben hat. Der hat selber auch nicht können, die gelehrte Sprache reden. Der hat die Bibel vielleicht nicht einmal gelesen. Das hat es auch gegeben. Und er hat dann versucht, seinen Job so gut zu machen, wie es halt irgendwie geht. Aber auch mit viel Irrtum, mit viel Sachen, die einfach nicht wahr waren. Der Martin Luther, er hat eben, wie ich euch schon gesagt habe, eine sehr gute Ausbildung gehabt, hat auch einiges in seinem Leben erlebt, das ihn erschüttert hat. Er war umgetrieben mit der Frage, wie komme ich denn zu Gott? Was muss ich alles tun? Er hat gespürt, ich bin nicht perfekt, ich bin nicht tadellos. Und mit all den Sachen, die ihm damals die Kirche angeboten hat, hat er keinen Frieden gefunden. Und dann hat er sich angefangen, mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Und er hat gemerkt beim Studium der Bibel, dass es im Römerbrief heisst, durch Jesus Christus kommen wir zu Gott. Und für ihn war das so eine Entdeckung. Er hat gemerkt, das müssen die Leute wissen. Aber nicht nur durch jetzt seine Verkündigung, sondern indem auch jeder das Buch der Bibel in die Finger überkommt und eben selber drin lesen kann. Ihr wisst vielleicht um den Luther herum, hat es dann grosse Auseinandersetzungen gegeben, Ärger bekommen wegen diesen 95 Thesen, die er nicht bloß an die Wittenberger Türen schlagen hat, sondern seine Freunde haben die Flugblätter verteilt, ganze deutschsprachige Gebiet, hat eine richtige Bewegung gegeben. Und er musste antreiben vor einem Kurfürst und das ist richtig brenzlig geworden. Eigentlich hätte Luther müssen um sein Leben fürchten und darum hat ein guter Freund von ihm hat ihn entführen lassen, hat ihn in die Wartburg gebracht, dort hat er sich Haupthaar und Bart wachsen lassen. Darum sieht man auf Menge Luther-Bilder ihn nicht mehr als Mönch, Augustiner-Mönch, sondern mit einem Bart und mit einem richtig schönen Haupthaar. Und dort hat er angefangen, Bibeln zu übersetzen. In nur 11 Wochen hat er das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Er hat nichts mehr anders gemacht, als sich wirklich auf diese Sache zu konzentrieren. Der Luther hat dann sein Werk im März 1522 beendet und dann hat er auch etwas gemacht, das ich mir gerne als Vorbild nehme. Er ist dann nicht angegangen und hat gesagt, so, jetzt suche ich mir eine Druckerei, sondern er hat sich zuerst mit dem Philipp Melanchthon und anderen Freunden getroffen. Der Philipp Melanchthon, er war Professor für die griechische Sprache und ein guter Kenner vom Hebräischen und sie haben miteinander haben sie das nochmal angeschaut. eben nicht unabhängig, nicht jetzt einfach der Luther ist der Schlüssel, sondern er hat gewusst, da müssen wir jetzt auch mit wissenschaftlichen Methoden ganz genau schauen, was steht da wirklich im Griechischen. Und der grosse Leistung vom Luther war auch, dass er sich gesagt hat, man muss es so spätzen und die Bibel so übersetzen, wie es die Leute verstehen. Nicht irgendwo in einer Hochsprache oder mit vielen Fremdwörtern aus dem Lateinischen, sondern man muss es so übersetzen, dass auch der einfachste Mensch da versteht. Und der Luther, er hat auch seinen Predigerkollegen irgendwann später einmal gesagt, wenn sie predigen, dann sollen sie nicht predigen für die Fürsten, sondern sie sollen predigen für die einfache Magd. Weil wenn die einfache Magd das Wort Gottes versteht, versteht es auch der Fürst. Und ich glaube, dem Grundsatz treu zu bleiben, das ist eine gute Sache. Im September ist dann die Bibel gedruckt worden, das sogenannte September-Testament. Und innerhalb von nur 2 Monaten ist das September-Testament, das Neue Testament, ausverkauft gewesen. Man weiß nicht mehr recht, sind es 3'000 oder 5'000 Exemplare gewesen, aber die sind innerhalb von 2 Monaten weggegangen. Ist auch spannend, da war ein Hunger nach dem Wort Gottes. Und so eine Bibel hat einen halben Gulden gekostet. Gell, einen halben Gulden, das klingt für mich noch 50 Rappen. Ich habe dann aber nachgeschaut. Ein halber Gulden war ein Wochenlohn von einem Handwerkergesell. Also dein Lohn geteilt durch 4. Das hat die Bibel dort gekostet. Und es ist spannend, dass die Bibel ganz schnell zu einem Volksbuch geworden ist. Hat übrigens auch die deutsche Sprache mit weiterentwickelt, weil die Leute jetzt ein Buch hatten, das sie lesen konnten. 12 Jahre später ist dann das Alte Testament übersetzt gewesen. Ist spannend, offensichtlich war es dem Luther wichtiger gewesen. Das Neue Testament zuerst und das hast du für 2 Gulden und 8 Groschen können posten. Der Luther ist 1546 gestorben und dort sind Hunderttausende von seinen Bibeln im Umlauf gewesen. Und eigentlich das, was die Reformation ausgelöst hat, ist das gewesen, jetzt können die Menschen in Deutschland die Bibel selber lesen. Sie können sich selber ihren Reim drauf machen. Ich finde es aber wichtig, dass wir die Bibel nicht einfach nach unserem eigenen Gusto auslegen tun. Ich habe da eine herzige Geschichte gelesen, wo die Reformation so richtig im Gang war, hat auch der Schulmeister das September-Evangelium bekommen und er hat seinen Schülern daraus erzählt. Ein Bauernbub ist heimgegangen, hat dem Vater begeistert erzählt, was der Schulmeister sie gelehrt hat und der Vater von dem Bub ist verrückt worden und als er den Schulmeister gefunden hat, hat er ihm gesagt, was fällt dir eigentlich ein? Was lehrst du unsere Kind? Ja, ich lehre sie das Evangelium. Das kannst du doch nicht meinem Bub sagen, dass wenn ihm jemand auf den einen Backe haut, man ihm auch auf den anderen Backe eins hauen soll. Der Schulmeister sagt, mal, so steht es im Evangelium. Gut, dann zeige ich dir, was das bedeutet, sagt der Bauer. Und er schlägt rechts und links am Schulmeister auch eins ins Gesicht. So, da hast du es mit dem Evangelium. Gerade in dem Moment reitet ein Jäger mit seinem Gehilfe vorbei, sieht da, dass da eine gefickt wird, schickt seinen Diener oben an und sagt, Josef, geh mal schauen, was dort unten los ist. Wo der Josef runterkommt, holt der Schulmeister raus. Rechts und links und rechts und links und rechts und links, bis der arme Bauer kreuz, also grün und blau war im Gesicht. Und der Schulmeister sagt ihm, und es steht weiter geschrieben, mit welchem Mass ihr messet, wird euch auch gemessen und noch drüber raus. Der Josef geht zu seinem Meister rauf. Was ist los dort unten? Ah, nichts Besonderes. Sie legen sich bloß gegenseitig die Schrift aus. Also es ist wichtig, wir dürfen nicht einfach alles nehmen, so wie es uns passt, sondern es ist wichtig, dass wir die Bibel auch richtig verstehen. Und da können uns wirklich auch Leute, die das gelernt haben, können uns dabei helfen. Ich möchte euch zum Tobias? Es klappt nicht. Ich möchte euch gerne in die Bibel jetzt reinnehmen. Der Paulus schreibt seinem Mitarbeiter am Timotheus, du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und du hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Der Timotheus soll also das, was der Paulus ihm vorgelebt hat, er soll die Sachen übernehmen. Und da sind wir natürlich noch ganz am Anfang, wo das Neue Testament noch nicht schriftlich vorgelegen ist. Dort war es noch so wichtig, dass ich mit meinem Vorbild einfach auch wie eine lebendige Bibel bin. Und ich glaube, das ist bis auf die heutigen Tage so. Wenn du kannst sagen, jemand anderem, der vielleicht jünger ist als du oder Gott noch nicht so gut kennt wie du, nimm dich mich als Vorbild. Weil ich lebe so, wie es Jesus gefällt. Das ist ein schöner und ein hoher Anspruch. Und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Christi ist kein Zuckerschlecker gewesen, dort mal, und ich glaube oft auch heute nicht. Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Eben ein Luther hat seinen Preis dafür gezahlt. Ich denke auch, viele Menschen heute, die in Ländern sind, wo sein Christsein etwas kostet, die zahlen den Preis. Uns kostet es vielleicht manchmal auch etwas, dass man uns schräg anschaut. Oder dass man nicht für ernst genommen wird. Oder dass man über uns sich vielleicht ein paar Späße erlaubt. Das kostet es uns hier auch. Aber richtig Verfolgung kennen wir, glaube ich, in der Schweiz nicht. Und dann schreibt der Paulus weiter, und da müssen auch wir uns in Acht nehmen. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Und das ist passiert vor der Reformation. Eben, die Leute haben sich selber von Gott entfernt. Sogar der Klerus hat sich von Gott entfernt. Und darum sind ein Haufen ungute, unbiblische Sachen auch ins kirchliche Leben hineingekommen. Ich weiss nicht, ob wir einfach so gefeit sind vor dem. Und übrigens, gell, macht nicht den Fehler, dass ihr das Gefühl habt, die katholische Kirche sei heute immer noch die gleiche wie im Mittelalter. Da ist sie längstens nicht mehr. Das wäre auch sehr dumm, wenn man irgendwie würde sagen, das ist halt die Kirche aus dem Mittelalter. Und was machen die Leute? Sie führen andere in die Irre und sind selbst irre geführt. Und jetzt ist die Frage, was hilft uns, dass wir nicht in die Irre gehen, dass wir nicht andere mitnehmen, auch nicht als christliches Zentrum Posthof. Der erste Punkt war, du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Ich bin so dankbar, dass wir Kinder Gottesdienst haben für die kleinen Kinder, aber auch für Primarschulkinder, wo wir ihnen schon ganz früh können zeigen, was steht in der Bibel, wie hat es Gott gemeint. Weil das gibt das Fundament. Gut, sie entscheiden dann selber, ob sie sich auf das einlösen oder nicht. Aber ich glaube, so eine Grundlage, das ist etwas mega Wertvolles für ein ganzes Leben. Und eben, wenn man dann auch noch die Leute kennt und weiss, wie die sind, dass sie vertrauenswürdig sind, dann kann man es ihnen auch abnehmen. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut. Beim Timotheus weiß man sogar, wer es gewesen ist, nämlich die Mutter und die Großmutter, die einen grossen Einfluss hatten auf seinen Glauben. Und der Paulus kann sagen, das, was deine Großmutter und deine Mutter dich gelehrt haben, an dem hält fest. Der Vater war ein Griech, offensichtlich nicht jemand, der zu Jesus gefunden hat. Und darum sind bloß Mutter und Großmutter erwähnt. Und ihr lieben Großmütter, ihr habt eine riesige Chance. Nämlich wirklich auch euren Enkelkind, das Wort Gottes, die Bibel, Jesus lieb zu machen. Und ihr unterstützt da damit Mütter und Väter, die das auch probieren und tun. Und jetzt ist spannend. Der Timotheus, der hat ja bloß das Alte Testament gehabt, gell? Das Neue ist ja gerade am Entstehen. Aber schon beim Alten Testament gilt es, aus den Heiligen Schriften kommt mir Wegweisung über, oder ein bisschen neuer übersetzt, die Kraft haben, dich weise zu machen, für was? Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Also das Alte Testament, sagt Paulus, wenn du das liest, es führt dich zu Jesus. Spannend. Und der Paulus hat recht, weil es gibt so viele Verheißungen auf Jesus, wo nur sich Jesus erfüllt haben, dass es eigentlich fast nicht verständlich ist, wenn jemand an all dem vorbeigehen kann. Und meistens machen wir da an dem Punkt einen Schlusspunkt und sagen, genau für das ist die Bibel da. Das Neue und das Alte Testament, dass Menschen zu Jesus Christus finden. Punkt. Ich habe auf meinem Spaziergang, bin ich im Klösterli gewesen, in Nockerseck, und wenn du am Klösterli vorbei laufst, nachher Richtung St. Gallen über, dann laufst du so ein Tor durch. Und Jesus anzunehmen, ist wirklich der Anfang von einem Weg. Es ist nicht der Schlusspunkt, es ist nicht das Ziel, sondern es ist der Anfang vom Weg mit Gott. Und jetzt kommt das, was einem Martin Luther Eindruck gemacht hat und auch zeigt, wie sieht sich die Bibel selber. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, Gott gehaucht, inspiriert. Und dementsprechend gross ist auch der Nutzen der Schrift, nicht nur, damit wir zu Jesus finden. Das ist absolut zentral und es ist der Anfang. Aber es ist nicht alles. Und ich möchte mit euch anschauen, was ist denn der Nutzen der Schrift? Warum ist es auch so wertvoll gewesen, dass ein Martin Luther und später andere Bibeln übersetzt haben? Warum ist es so wertvoll, dass du eine Bibel in deiner Sprache heute kannst haben? Der erste Punkt ist, nützlich zur Lehre, nützlich zur Belehrung. Sie unterrichtet in der Wahrheit und sie zeigt uns, wie Gott die Sachen sieht. Und wir können nicht wissen, wie Gott die Sachen sieht, wenn wir die Bibel nicht kennen. Du kannst jetzt sagen, ich habe den Heiligen Geist, darum weiss ich alles. Ja, das ist der zweite Irrtum, den wir hatten. Gott redet in erster Linie durch sein Wort. Und der Heilige Geist, der nimmt gern Sachen, die wir mal gehört haben, wieder auf und ruft es uns in Erinnerung. Ich war letzte Woche bei den Kindern im Kindercamp und dann haben wir jeden Tag so eine kleine Andacht gemacht. Und am dritten Tag war das Thema, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Im langen Psalm 119, irgendwo im Vers 105. Und ich habe mir dann überlegt, in welchem Moment soll ich dem Kind sagen, ist es wichtig, die Bibel zu kennen? Weil da heisst es ja, das Wort Gottes ist wie ein Licht. Ah, ich habe eine Stirnlampe mitgenommen und habe dem Kind gesagt, wann braucht man so eine Stirnlampe? Ja, dann, wenn es dunkel wird, genau. Und dann, wenn es keine Orientierung mehr gibt. Und ich habe dem Kind gesagt und möchte es auch gerne neu sagen, wir müssen wissen, was Gott denkt, was die Wahrheit ist. Vor allem dann, wenn wir im Dunkeln sitzen. Vor allem dann, wenn es im Leben nicht so läuft, wie ich es gerne hätte. Weil der Vitus hat den Tag vorher, wo seine Gruppenleiterin ihn ermutigt hat zum Beten, hat der Vitus gesagt, ja, ich habe auch schon gebetet, aber es ist nicht besser geworden. Und vielleicht bist du auch in etwas drin und es wird nicht besser, obwohl du betest. Und jetzt musst du wissen, was Gott in dieser Situation denkt und sagt. Wenn du es nicht weißt, dann bist du wirklich ganz an einem blöden Ort. Am nächsten Samstag kommt der Joel Sutter zu uns, die haben ihren zweiten Sohn verloren, kurz nach der Geburt. Und wenn du dann nicht herausfindest, was soll das Ganze, oder unsere alte Freundin Thalys Hinkeler, die wäre nächstes Jahr Hunderte geworden, oder? Sie ist gestorben, alte Frau, müde und einfach ihr Leben ist fertig gewesen. Wenn ich nicht wüsste von der Bibel her, was mit der Alice passiert, dann hätte ich gewusst, das ist ein Abschied für immer. Und so müssen wir wissen, gerade dann, wenn es für uns unverständlich, unbegreiflich ist, wenn ich an etwas anstehe oder etwas drinstecke, da muss ich wissen, was Gott zu dieser ganzen Geschichte denkt. Weil sonst habe ich keinen Boden, ich habe keinen Halt, ich habe rein gar nichts. Und darum müssen wir wissen, wie Gott die Sachen sieht. Gell? Der Paulus sagt, wenn wir an einem Grab stehen, der grosse Unterschied zwischen uns und anderen ist, dass wir nicht trauern wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Trauern tun wir trotzdem. Ein Verlust ist es trotzdem. Und eben, ich kenne meinen Gott und ich kenne die Bibel mittlerweile schon so gut, dass ich auch weiss, dass auch in der Bibel klar ist, dass wir auch durch Tränen durchgehen und durch ganz schwierige Sachen. Und dass das nicht ein Zeichen dafür ist, dass ich nicht richtig glaube oder dass Gott Kontrolle verloren hat oder dass jetzt irgendetwas aus den Fugen geraten ist. Die Bibel sagt mir, dass wir durch viele Schwierigkeiten ins Reich Gottes, in die neue Welt hineingehen. Und darum verwundert es mich heute nicht mehr, wenn auch Leute, die Gott vertrauen, die mit Jesus leben, auch durch Schwierigkeiten durchgehen. Aber wichtig ist, wir müssen wissen, wie Gott die Sachen sieht. Gell, manchmal ist es aber in der Schule auch so. Und manchmal sind auch wir solche Schüler, die lieber Papierflügel machen und vielleicht den Lehrer noch ärgern, wenn er gerade uns den Rücken zutrüllt. Und eigentlich ist das schade. Weil es geht ja nicht ums Einmaleins, wo mir im Leben hilft, sondern um Gottes Wort. Das Nächste ist, es ist nützlich zur Überführung. Das bedeutet, dass Gott mir auch zeigt, wo ich daneben bin. Obendrauf hat es noch ein Bild von einem Navi, der gesagt hat, sie haben gerade den festen Boden unter den Füßen verlassen. Ich habe zuerst gedacht, ah super, Gott deckt mir etwas auf, was nicht gut ist und ich komme vor, so wie das Auto, oder? Ja toll, jetzt weiss ich, dass ich daneben bin. Und das macht Gott auch. Er zeigt uns, wo wir daneben sind. Ein anderes gutes Bild wäre das vom Spiegel. Ich schaue mich im Spiegel an und sehe, ob meine Frisur sitzt. Oder ob mein Make-up, ob ich da mit dem Lippenstift einigermaßen Kontur von meinen Lippen verwischt habe oder ob ich so aussehe wie ein Clown. Und das ist das, was ich nicht so gerne habe, wenn ich die Bibel lese. Wenn ich merke, Gott erwartet etwas anderes von mir. Vielleicht ist es euch auch schon so gegangen, dass es dann so Bibeltexte gibt, die könnt ihr nicht lesen, die könnt ihr einfach drüber blättern. Weil ihr merkt, das trifft mich irgendwo. Eigentlich weiss ich, es ist nicht gut, aber das soll die Bibel genau machen. Weil, wenn ich nicht merke, dass ich auf dem Holzweg bin, ist dann nicht immer ganz so harmlos, was es dann anführt. Und die Bibel möchte mich ja zurückrufen. Gott möchte mich rufen, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Und spannend ist, dass eigentlich das Umkehren neu sich ausrichtet, das ist jederzeit möglich. Und ich wünsche mir, dass ihr auch so ein feines Empfinden habt, ein feines Gewissen habt, dass euch schnell klar wird, ich bin auf dem falschen Dampfer. Weil du kannst jahrelang, jahrzehntelang in eine falsche Richtung gehen in deinem Leben und am Schluss bereust du vielleicht alles. Es ist viel schöner, ich lasse mich korrigieren und komm wieder zurück auf den rechten Weg. Der dritte Punkt, den Paulus uns sagt, es ist nützlich zur Zurechtweisung. Das ist auch so ein Wort, so ein altes Wort. Wenn man zurechtgewiesen wird, dann kommt der Zeigefinger meistens. Aber die Idee ist, zur Besserung und auf den richtigen Weg zu bringen. Der John Bunyan hat ein Buch geschrieben, die Pilgerreise. Und dort ist einer unterwegs, er lernt Jesus kennen und dann geht er auf die Reise bis hin zum Himmel. Und er kommt an ganz verschiedene Stationen an, so wie sich Sachen in unserem Leben ereignet. Und der Pilger, er weiß, das Einzige, was mir wirklich ein Maßstab ist, eine Karte ist, ein Kompass ist, das ist Gottes Wort. In der heutigen Zeit, was man alles sagt, was richtig und was falsch ist. Unglaublich. Wie soll ich wissen, was wirklich richtig und falsch ist? Wie soll ich wissen, was wirklich in meinem Leben wird verheben und was nicht. Jesus hat am Schluss von seiner berühmten Bergpredigt gesagt, wenn du das Wort Gottes hörst und umsetzt, bist du wie einer, der sein Haus auf einen Fels baut. Wenn es in den Wind schlägt, baust du dein Haus auf Sand. Und dann ist spannend, dann erzählt Jesus nicht. Und wenn dein Haus auf dem Fels steht, hast du immer goldigen Oktober. Immer wunderbares Herbstwetter. So wie letzte Woche und vorletzte Woche. Und der auf dem Sand, da kommt dann irgendwann so ein Tsunami und reißt ihm die ganze Hütte weg. Nein, wir wissen jetzt, dass Jesus sagt, der Sturm und Stürme kommen ins Leben von beiden hinein. Das ist nicht ein Zeichen dafür, für Frömmigkeit oder für irgendetwas, wenn du nicht in einem Sturm drin bist, beziehungsweise wenn du in einem Sturm drin bist, dass alles falsch ist. Stürme kommen. Aber der Unterschied ist das Fundament. Wenn du auf dem Felsen vom Wort Gottes dein Haus baust, dein Leben baust, wie es der Martin gesagt hat, wo eben Gott überall darf drin reden und darf korrigieren, wo darf sagen, wie es am besten klingt, die Stürme kommen auch. Aber der Unterschied ist, dass am Schluss nicht alles zusammenkracht. Nützlich auf den richtigen Weg zu bringen. Und dann gibt es noch einen vierten Nutzen, den Paulus uns zeigt, nämlich nützlich zur Unterweisung, man könnte auch übersetzen, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle, die schon mal Kinder erzogen haben oder jetzt gerade dran sind, die wissen, das Ziel ist eigentlich 18. Mein Filius oder meine Tochter ist dann selbstständig, kann selber gute Entscheidungen treffen, kann selber ein Spiegelei braten, kann selber anfangen, eine Steuererklärung ausfüllen, vielleicht noch mit Hilfe, kann selber anfangen, Autofahren lernen und so weiter. Das Ziel ist, erwachsen können zu sein. Aber nicht bloß erwachsen mit dem 18. Geburtstag mit 18 Kerzen, sondern das Ziel ist, wirklich können noch auch wie ein Erwachsener anfangen zu leben. Ohne, dass Mami und Papi alles noch muss antischen und machen. Und die Bibel sagt uns, dass das Wort Gottes dazu dient, dass auch wir erwachsen werden. Und jetzt eben auch nicht bloß erwachsen im Wissen, sondern erwachsen im Tun. Wir lesen da in der zur Erziehung in der Gerechtigkeit erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und jetzt schaue ich drauf, was du machst. Ob du ein Erwachsener bist, im geistlichen Sinn oder nicht. Der Hebräerbriefschreiber macht dort ja einen Unterschied. Er ist ein bisschen gemein. Er sagt, es gibt Leute, die muss man immer noch mit Babynahrung füttern, obwohl sie eigentlich schon sollten geistliche Erwachsene sein. Und er sagt, die geistlichen Erwachsenen, die kommen da mal ein richtiges Stück Fleisch auf den Teller rüber. Wenn du das bei einem kleinen Kind machst, das ist nichts Gescheites. Da musst du pürieren und irgendwie schöppeln, aber das Ziel ist doch eben wirklich feste Nahrung. Und er sagt, gewisse Sachen von der Bibel kannst du darum auch nicht jedem zumuten, weil sie es verstehen nicht, weil sie die Anfangssachen nicht trainiert haben. Und der Hebräerbriefschreiber definiert das schön, er sagt, feste Nahrung hingegen ist für Erwachsene, für reife Menschen also, deren Urteilsfähigkeit aufgrund ihrer Erfahrung so geschult ist, dass sie imstande sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Dass jemand, der mit Jesus anfängt zu leben, manchmal noch nicht weiss, was ist richtig und was ist falsch. Das ist verständlich, weil das ist wie beim Kindererziehen auch so. Das Kind kann noch nicht alles wissen, da braucht ja die Hilfe, es braucht die Unterstützung. Aber wenn wir als Erwachsene, im geistlichen Sinn Erwachsene, Christen immer noch nicht wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und jetzt geht es nicht darum, um unser Kopfwissen, sondern in unserem Leben. Wenn ich immer noch nicht weiss, dass es richtig ist, die Wahrheit zu sagen und mich nicht durchzumogeln, dann bin ich irgendwo noch nicht erwachsen worden im geistlichen Sinn. Aber dort muss das Ziel hingehen, nämlich, dass wir ein Leben führen nach dem Willen von Gott. Wenn ich auf die Einleitung von Martin nochmal zurückkomme, wenn ich alles gleich noch selber bestimme und Gott so ein Hobby ist oder so ein Bereich irgendwo in meinem Leben, müsste ja nicht unten rechts sein, sondern könnte ja auch in der Mitte sein und sagen, ah, Gott ist mein Mittelpunkt, aber ich bestimme alles andere, bestimme ich selber. Und am liebsten bestimme ich auch selber über Gott. und bin dann mega enttäuscht, wenn Gott nicht nach meiner Pfeife tanzt. Das Gute ist, du kannst über dein Geld bestimmen, du kannst es ausgeben, so wie es dir gefällt, und das Geld folgt dir. Wenn du das in den Korb bringst und dort abgibst, dann bleibt es dort. Was nicht funktioniert ist, mit Gott funktioniert es nicht. Ich kann mit Gott nicht machen, was ich will. Er macht nicht mit. Und Gott sei Dank macht er nicht mit, wenn es bloß nach meinem Kopf geht. Weil Gott ist kein Hampelmann. Gott hat selber einen Willen. Und Gott hat selber seine Pläne. Und manchmal passiert es dann halt, dass es Gott zulässt, dass ich auf meiner Schiene laufe. Gott macht etwas ganz anderes und erwartet, bis ich umkehre und mich wieder einhänge. Und eben schön ist, wenn man das ganz schnell merkt und sagt, nein, eigentlich will ich Gott in jedem Bereich von meinem Leben drin. Und wenn es Gott besser weiß wie ich, dann gebe ich ihm recht. Weil schlussendlich werden wir Gott recht geben, ob wir wollen oder nicht. Weil seine Pläne sind eigentlich immer sinnvoller gewesen. Seine Pläne sind zielführender und so weiter. Ich finde es spannend, dass all die Aspekte in dem Wort Gottes drin sind. Und der Paulus schließt darum seinen Abschnitt an Timotheus mit folgenden Wort: So ist also der, wo Gott gehört, zu Gott gehört. Aber auch der Mensch, wo Gott gehört und ihm dient. Alle anderen sind da nicht betroffen. Mit der Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen, er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und jetzt merkt ihr, warum dass der Luther so eine grosse Wertschätzung hat für das Wort Gottes. Da ist so ein Schatz, den du kannst haben. Eben, es hilft dir, die Wahrheit zu erkennen. Es hilft dir, zu zeigen, wo du in der Gefahr bist, daneben zu sein. Es hilft dir und zeigt dir den richtigen Weg. Und es erzieht dich, dass du ein geistlich erwachsener Mensch wirst. Und das ist so ein grosser Nutzen, damit wir eben schlussendlich tun, was Gott will, dass ein Luther sich gesagt hat, das Wichtigste ist, dass jeder sollte Zugang haben zu dem Wort. Habt ihr schon herausgefunden, was ich euch da verteilt habe? Genau, das ist Seife. Ich habe gestern mir überlegt, was könnte ich euch so als Beispiel mitgeben? Und dann habe ich gedacht, ich habe einmal gehört, wie jemand erzählt hat, dass es Kinder gibt mit dreckigen Händen, ist nicht ein Beweis dafür, dass es keine Seife gibt. Sondern vielleicht ein Beweis dafür, dass man die Seife nicht braucht. Ich habe dann mir überlegt, wo komme ich so kleine Seifen über? Ah, in einem Hotel. Da habe ich in einem Hotel telefoniert, ganz in meiner Nähe, Rorschacher Berg. Macht noch ein bisschen Schleichwerbung. Im Hotel Rebstock. Und ich bin dort aufgegangen und habe gesagt, ich sollte für eine Sache sollte ich so kleine Hotelseifen haben. Und er hat dann gesagt, das ist eigentlich kein Problem. Er ist eine grosse Schachtel holen. Und er schaut dort hinein und sagt, ja, also ich könnte gerne von denen haben, weil die nehmen die Leute vom Hotel sowieso nicht mit. Ich habe gemeint, das darf man gar nicht. Hotelseife mitnehmen. Mal, also bei ihnen hätte man die immer dürfen mitnehmen, aber eben sind noch so viel Erfahrung, wie viel dass ich denn müsse haben, habe ich ihm dann Anzahl gesagt. Und dann hat er gesagt, ja, darf ich sie fragen, für was dass sie die brauchen? Ja, wir werden den Gottesdienst haben, wo ich der Gemeinde wird sagen, wie wertvoll dass es doch ist, dass wir die Bibel haben. Aber dass die Bibel uns nichts nützt, wenn wir sie nicht anwenden, wenn wir sie nicht brauchen, wenn sie uns nicht im Alltag begleitet und wir uns nicht danach richten, dass es dann eben so ist, wie wenn man eine Seife hat oder eine Seife überkommt und man braucht die nicht. Und dann schaut er mich so an und sagt, das ist aber interessant. Also für so einen guten Zweck schenke ich Ihnen die Seife. Ich habe ihn nicht gefragt, ob es nicht wichtig wäre, dass er selber auch eine Seife brauchen, beziehungsweise das Wort Gottes. Aber vielleicht nehmen wir dort die mit. Eben, sie sind nicht geklaut. Vielleicht nehmen wir sie mit und legen sie vielleicht irgendwo einfach für eine Weile in einem hin. Und jedes Mal, wenn ihr sie nicht braucht, erinnert euch daran, dass ihr das mit der Bibel nicht machen solltet. Die Bibel sollten wir lesen, sollten wir studieren, aber wir sollten es auch umsetzen im Alltag. Weil sonst kommt es so raus, wie der Tobias uns das noch laufen lässt als letzten Clip. Ich habe eine tolle Geschichte gefunden, eine kurze Geschichte, von jemandem, der alles weiss. Alles weiss. Aber so nie wird eine Prüfung bestehen und so funktioniert es im Leben nicht. Und es funktioniert auch nicht im Leben, wenn wir die Bibel nicht ernst nehmen und da tun, was Gott uns sagt.